Wir sprechen darüber, wie Banken, Versicherer, Fintechs, Insurtechs und Corporates durch branchenübergreifende Kooperationen echte, datengetriebene Ökosysteme entwickeln. Von der Regulatorik über die Technologie zum Kunden. News, Insights und Real Talk. Digital, vernetzt und ehrlich. 3x3 gleich 10. Dein Podcast über eine datengetriebene Finanzwelt. Mit deinen Hosts Julian Prüfer und Marvin Fortkamp. Im Moment fühlt sich Payment selten wie ein klar markierter Wanderweg an, eher wie ein Pfad durchs Dickicht. Alles bewegt sich, ständig kommt ein neuer Shortcut dazu, aber welcher führt wirklich weiter? Genau deshalb treffen wir uns bei der Payment Exchange am 10. und 11. März im Tippi am Kanzleramt in Berlin. Mitten in der Stadt, aber tief im Payment-Dschungel. Hier sitzen HändlerInnen, Banken, Fintechs und Regulierungen nicht auf getrennten Inseln, sondern am selben Lagerfeuer. Wir reden über das, was auf deinem Checkout deine Conversion und deine Risiken morgen wirklich durchschlägt. Von Agentic Commerce über Open Banking bis zu neuen Wallets und Infrastruktur. Du musst nicht alle Antworten haben, aber du solltest die Leute kennen, die offen sagen, hier wird's morastig, da vorne lohnt sich der nächste Schritt. Wenn du mehr willst als Hochglanzfolien und Buzzword-Bingo, wenn du Lust hast, mit deiner Perspektive Teil dieses Weges zu sein, dann komm mit auf Expedition durch den Payment-Dschungel. Payment Exchange, dein Treffpunkt, wenn Orientierung im Dschungel wichtiger ist als die nächste Buzzword-Slide.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 3x3 gleich 10. Und wir sind diese Woche in der Themenwoche rund um Händler-Payments und wir konnten ja Otto-Payment gewinnen, um das Ganze zu kuratieren. Und Marvin, das hat uns die Möglichkeit gegeben, einen Podcast zu organisieren, den wir uns so immer vorgestellt haben. Die Einladung habe ich auch schon mal super hinbekommen. Neben Marvin darf ich heute auch Leon Merks begrüßen. Und wir haben ja die charmante Möglichkeit oder eigentlich immer das Intro, dass derjenige sich selber vorstellt, bevor wir irgendeinen Quatsch erzählen. Leon, herzlich willkommen. Wer bist du? Was machst du? Wo sitzt du?
Ja, also erstmal freut mich das wirklich außerordentlich, mit euch beiden jetzt auch in diesem Format zu sprechen. Denn wir hatten ja jeweils das Vergnügen, schon im Podcast gemeinsam aufzutreten, aber noch nie in dieser Konstellation. Genau, ich bin der Leon, bin bei der Otto Payments seit letztem Jahr. Und mache gemeinsam mit Mirko die Geschäftsführung. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt, wie das im regulierten Umfeld dann ganz normal ist. Mirko macht den ganzen Marktbereich. Ich bin zuständig für die Marktfolge und bin tatsächlich die letzten Jahre auch immer in dem Payment-Bereich unterwegs gewesen. Ich war tatsächlich 3 Jahre Geschäftsführer der Wallis, zu sehen an dem tollen Logo. Marvin, daher kennen wir uns beide auch. Auch Julian, wir kennen uns auch aus dieser spannenden Zeit in der Sparkassen-Finanzgruppe. Und habe ganz vor vielen, vielen Jahren, das ist das fast 15 Jahre her, mal in der italienischen Sparkassenfinanzgruppe, könnte man fast sagen, angefangen. Denn die UniCredit ist ursprünglich eine Sparkasse in Italien. Ich habe bei der UniCredit angefangen, habe dort in verschiedensten Rollen gearbeitet, bin dann später zu einer Unternehmensberatung gegangen. Und dann kam die Entscheidung, in die Sparkassenfinanzgruppe einzusteigen und tatsächlich letztes Jahr die spannende Möglichkeit, die Wende des Handels besser kennenzulernen. Aus der Payment-Perspektive. Und insofern bin ich glücklich, dass ich heute die Otto Payments vertreten darf.
Sehr cool. Moin, moin auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig auf den Podcast heute. Wie unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, habe ich auch meinen alten Wallis-Pulli rausgeholt. Du hast ein bisschen was zu deiner Story gesagt, Leon. Super spannend. Otto ist, glaube ich, vielen ein Begriff, Markenbekanntheitsgrad wahrscheinlich ähnlich wie dem der Sparkasse. Ja. Für diejenigen, die den Otto nichts sagt oder insbesondere den Otto Payments vielleicht nicht sagt, kannst du noch mal so einen kurzen Rundumschlag geben? Was ist das Otto-Universum und wo gliedert sich Otto Payments da ein?
Genau, kann ich super gerne machen. Also Otto ist tatsächlich der zweitgrößte Händler Deutschlands. Also wir sind tatsächlich, und das ist gerade in Zeiten der europäischen Souveränität, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema, sehr, sehr stark mit unserem eigenen Marktplatz. Wir haben darüber hinaus das Plattformgeschäft. Das heißt, wir arbeiten mit Partnerinnen und Partnern zusammen und bieten den Kunden ein sehr attraktives Umfeld tatsächlich im Online-Shopping. Darüber hinaus, die Otto Group hat noch ein paar andere Bestandteile. Also sowas wie Hermes beispielsweise ist auch in der Otto Group. Bonprix, ein anderer großer großes Unternehmen oder auch eine Manufaktum oder eine Limango. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Umfeld. Und wie bettet sich da Otto Payments ein? Otto Payments ist am Ende der Zahlungsdienstleister und der Partner rund um das Payment tatsächlich für Otto. Wir sind aber auch Spezialist in der Otto Group für die ganzen Themen. Das heißt, wann immer Zahlungen ins Spiel kommt, kommt Otto Payments ins Spiel, insbesondere beim Marktplatz Otto. Und unser Ziel ist es natürlich auch, den Kunden einen sehr attraktiven Shopping-Prozess zu ermöglichen und gerade im After-Sales und auch im Payment eine möglichst runde Customer-Experience zu ermöglichen. Das ist auch der Grund, warum man sich bewusst entschieden hat, Otto Payments als eigene Unternehmung aufzustellen, weil wir damit eben die Kundenschnittstelle, und die ist uns als Handelsunternehmen natürlich besonders wichtig, auch bei uns behält.
Spannend. Magst du noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten liefern? Also wie groß seid ihr? Und jetzt fände ich es eher nochmal spannend, warum entscheidet man sich dafür, einen eigenen Payment-Anbieter aufzubauen?
Wir kommen ja eigentlich aus dem Bereich, jetzt nochmal wieder den Connect zu Wallace zu nehmen, wo wir immer Kooperation gepredigt haben. Ne? Schuster, bleib bei deinen Leisten, hol dir einen Partner dafür.
Ich gehe auch noch auf die Partner ein, weil natürlich können wir auch nicht alles selbst machen. Also ich glaube, das, was uns tatsächlich besonders macht in der Otto Payments, ist die große Passion für den Kunden, für die Kundenschnittstelle. Und das machen wir mit insgesamt knapp 250 internen Kolleginnen und Kollegen. Das ist so die Größenordnung, die ihr euch vorstellen könnt. Im Jahr bewegen wir mehrere Milliarden Transaktionen. Und was wir darüber hinaus machen, ist tatsächlich auch das gesamte Onboarding von den Partnern und auch den KYC-Prozess, die auf der Plattform tatsächlich aktiv sind. Und da starten wir gerade auch mit der Internationalisierung. Im nächsten Monat werden wir das erste Land auch außerhalb Deutschlands, die ersten Partner außerhalb Deutschlands dazu nehmen, nämlich aus Niederlanden. Und dann werden wir sukzessive in Europa weiter tatsächlich B2B-Partner onboarden. Und das ist eine Sache, tatsächlich gerade diese Unabhängigkeit und auch die gesamte Gestaltung zu machen, die hast du nur, wenn du Payment selbst in der Hand hast. Und aufgrund der Größe des Marktplatzes von Otto, also wir reden da von knapp 8 Milliarden GMV, also die an Umsätzen dort auf der Plattform gemacht wird, ist es dann am Ende einfach auch eine Frage, inwieweit man gewillt ist, da alles mit Partnern zu machen oder inwieweit man eben primär auch das gesamte Kundenerlebnis in-house gestalten möchte. Und das ist das, woran wir glauben, und aus dem Grund haben wir die Otto Payments.
Jetzt muss ich noch mal so ein bisschen in die Historie gucken und überlege gerade jetzt, bevor wir noch mal tiefer in den Payment-Bereich einsteigen, der ja auch eigentlich das Steckenpferd hier im Podcast ist. Den Otto-Katalog, den kennt ja jeder, glaube ich. Das ist ja, wie gesagt, Markendurchdringung ist unfassbar hoch. Gleichzeitig war Otto, glaube ich, ja auch, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, oft ein Symbol für diesen fehlenden Switch von einem stationären in den Online-Handel. Und wird oft auf Folien so benannt als fehlende Geschäftsmodellentwicklung. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte auch Otto im Handel gar nicht mehr so präsent vor Augen, bis letztes Jahr auch durch deine Person, aber generell auch durch gar nicht mehr so direkt an der Kundenschnittstelle war das für mich gar nicht mehr so spürbar. Kannst du mal so ein bisschen sagen, also wie dieser Switch aus der Geschäftsmodellentwicklung rein in den Onlinehandel funktioniert hat und genau welche Rolle dann auch das Thema Otto Payments gespielt hat?
Genau, also der Switch ist ja tatsächlich schon viel früher passiert. Also nur mal nochmal ein Gefühl dafür zu geben. Wir haben im Moment über 12,5 Millionen aktive, wiederkehrende Kunden, die Otto.de tatsächlich tagtäglich benutzen und die auch sehr glücklich sind, dass sie Otto nutzen können. Und das sind natürlich auch viele Kunden dabei, die früher den Katalog hatten. Und das ist das, glaube ich, was in den letzten 20 Jahren sich massiv geändert hat, dass Otto sehr früh verstanden hat, das Geschäftsmodell zu erweitern, mehr auf Online zu gehen und dann tatsächlich noch genau zum richtigen Zeitpunkt verstanden hat, dass man nicht nur selbst die Wertschöpfung erbringen kann, sondern dass auch Partnern unheimlich hilft, um die Wertschöpfung zu machen. Am Anfang war Otto ja ein sehr geschlossenes System, also die Plattform Otto hat tatsächlich nur Otto selbst verkauft. Mittlerweile haben wir über 6.000 Partner, die eben neben Otto ihr Leistungsangebot auch auf die Plattform einbringen und damit natürlich die Attraktivität der Plattform deutlich stärken und deutlich spezialisierter unterwegs sind. Und ich glaube, das ist heute auch einer der Kernerfolgsmomente von Otto, dass wir sowohl die eigene DNA und das eigene Verständnis, wie wir Kundenprodukte entwickeln, auch die Produkte mit einer hohen Qualität selbst auch teilweise auf den Marktplatz bringen und auf der anderen Seite aber unser Angebot auch mit Spezialisten erweitern und da in der Lage sind, dem Kunden eine sehr, sehr breite Basis tatsächlich anzubieten. Und da ist am Ende Otto Payments in den letzten Jahren konsequent Mittel der Wahl geworden, weil wir natürlich auch mit dem Rechnungskauf ein eigenes Produkt haben, was Otto maßgeblich mitgeprägt hat, was dem Kunden auch einen großen Vorteil bietet. Am Ende ist es eigentlich für den Handel untypisch, weil ein Handel ist immer sehr liquiditätsintensiv und eigentlich auch eher margenschwach. Aber der Vorteil beim Rechnungskauf liegt ja klar beim Kunden. Ich habe die Flexibilität, ich kann das Produkt nutzen und kann das zu einem späteren Zeitpunkt zahlen. Und das ist insbesondere eine Thematik, die Otto auch mit groß gemacht hat und die wir natürlich bei Otto Payments auch intensiv mit einbringen. Also diesen ganz speziellen Blick. Wir haben natürlich auch andere Zahlarten, die wir auf der Plattform Otto anbieten. Also zuletzt haben wir American Express ongeboardet. Du kannst aber natürlich auch ehrlicherweise mit PayPal oder auch mit Kartenprodukten oder Lastschrift zahlen. Aber die Rechnung ist tatsächlich unser Brot- und Buttergeschäft. Und das selbst zu verwalten und auch die ganze, da ist ja auch ein Risikomanagement-Thema mit dabei, ja. Muss ja genau austarieren, ist ein Marvin gut für die Rechnung oder ist er nicht gut für die Rechnung? Ist ein Leon gut für die Rechnung oder nicht? Und das ist ein Thema, was du tatsächlich am besten lösen kannst, wenn du diese Erfahrung, und die hat Otto seit über 30 Jahren in dem Umfeld, wenn du die in Unternehmen mit einbringen kannst und damit tatsächlich auch die Selektion der Kunden, denen du die Produkte anbietest, in-house hast. Und das ist das, was wir tagtäglich machen mit den Kolleginnen und Kollegen.
Das war eine sehr lange Antwort, muss ich gerade gestehen. Und ich hätte jetzt schon wieder fünf andere Anknüpfpunkte irgendwo gefunden. Ich fand aber, ich möchte jetzt gerne noch mal ganz kurz bei dem Rechnungskauf, glaube ich, einsteigen. Warum? Weil natürlich, also für mich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es so ist, aber gilt Otto natürlich irgendwie so als der Ideengeber für dieses ganze Thema, was natürlich jetzt auch wieder andere Begriffe wie Buy Now, Pay Later oder wie auch immer natürlich wieder beinhaltet. Jetzt habt ihr das natürlich schon viel, viel früher gemacht und ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, wenn ich jetzt mein Theoriewissen nochmal mit reinnehmen müsste, auch mit diesem ganzen Risikomanagement und so, eigentlich muss man doch eine Banklizenz dafür haben.
Ja, das hängt ja von der Niedersachsen-AG-Institut. Also es ist ja nicht so, dass wir gänzlich ohne Lizenz agieren. Und jetzt ist es ganz entscheidend. Wir machen im Grunde genommen, machen wir Folgendes, dass wir den Kunden am Ende, wenn er bei uns auf die Plattform erstmalig kommt als Neukunde, schauen wir, inwieweit er für unsichere oder nur für sichere Zahlarten vorhanden tatsächlich gut ist. Also wenn du negative Schufa-Bonität beispielsweise hast, dann wirst du bei uns nur mit sicheren Zahlarten zahlen können. Das heißt zum Beispiel mit einer Vorkasse. Die Großteil der Kundinnen und Kunden ist aber tatsächlich ja auch in der Lage, über eine Rechnung zu zahlen. Und dem bieten wir dann entsprechend unsichere Bezahlarten an. Unsicher in dem Sinne, dass die Zahlung nicht upfront passiert. Das heißt, das ist ja der große Unterschied. Darum vielleicht nochmal zur Einordnung. Bei den unsicheren Zahlarten ist es so, dass das Risiko auf unserer Seite liegt. Wir geben dem Kunden das Produkt, wir schicken das Ganze zu und die Zahlung erfolgt nachgelagert. Bei den sicheren Zahlarten ist es so, dass wir eine Zahlungsgarantie am Anfang einmal haben und dann im Grunde genommen die Ware erst losschicken. Und genau für diese unsicheren Zahlarten haben wir ein sehr großes Know-how intern, wo wir genau austarieren können, für wie viel Volumen ist der Kunde gut. Wie wird er zahlen voraussichtlich? Wie sind die Ausfallwahrscheinlichkeiten? Und das dann auch noch in Korrelation zu sehen zu den Produkten, weil es ist ein Riesenunterschied, ob du ein iPhone kaufst auf Rechnung oder eine Schrankwand. Ein Kunde, der eine Schrankwand zahlt, ist deutlich weniger im Zweifelsfall risikogefährdet als jemand, der eine Technik kauft, die im Zweifelsfall auch weiterverkauft werden kann und ein anderes gut darstellt. Und genau dieses Risikomanagement machen wir bei uns intern. Und das im regulierten Bereich. Und das macht es auch ehrlicherweise für mich so spannend, bei der Otto Payments zu arbeiten, weil wir damit am Ende auch ein kleines Institut sind.
Du hast jetzt schon einiges über Zahlarten gesprochen und du hast vorhin einen ganz wichtigen Begriff genannt, der auch, finde ich, aktuell in aller Munde ist. Stichwort europäische Souveränität.
Ja.
Das, was du beschreibst mit dem Rechnungskauf, ist ja eigentlich die souveränste und unabhängigste Art, europäisch zu bezahlen. Da gibt es jetzt natürlich dann auch irgendwie ein paar andere Aktivitäten, Stichwort Vero, Giro API, kennen wir auch aus der Vergangenheit. Wie blickst du oder wie blickt ihr als Otto darauf?
Also grundsätzlich sind wir ja am meisten daran interessiert, dass der Kunde bei uns möglichst sanft und reibungslos zahlen kann. Das heißt, natürlich beschäftigen wir uns tagtäglich damit, was die Märkte an Möglichkeiten bieten. Und Vero ist ein Thema, mit dem wir uns
aktuell, wie auch schon seit einigen Monaten, immer wieder intensiv beschäftigen. Das, was ich persönlich positiv zur Kenntnis nehme, ist, dass die Bankenabdeckung breiter wird, weil das ist immer eine ganz enges Zusammenspiel. Wie hoch ist die Akzeptanz der Banken? Wie hoch ist die Kundenbasis? Und wie wird das denn bei uns genutzt? Und das ist natürlich bei manchen Produkten ehrlicherweise auch nischig. Und das wäre für mich, auch weil du die Giro-API angesprochen hast, leider ein Beispiel, wo es nicht so optimal läuft, weil was wir nicht wollen, ist, dass Kunden in Dead-Ends laufen. Es sind total spannende Use-Cases auch in der Giro-API dabei, aber die Nutzungsbreite von Instituten ist noch sehr, sehr eingeschränkt. Und wenn wir über 12 Millionen aktiven Kunden was Neues anbieten, dann wollen wir natürlich auch, dass der Kunde das Nutzungserlebnis, also er will ja ein Produkt kaufen und zum Schluss will er es zahlen. So, und dieses Nutzungserlebnis muss möglichst sanft durchlaufen. Und die Emotionen steht ja vor allem gerade vor beim Kauf. Also wenn ich eine Waschmaschine kaufen möchte, dann geht es mir ja nicht darum, dass ich die Waschmaschine mit der American Express zahle oder mit Vero, sondern ist ja erstmal das Thema, dass ich tatsächlich die Waschmaschine haben möchte. Und deswegen ist es beim Checkout so wichtig, auch eine hohe Kundenakzeptanz zu haben, ohne Lösung zu haben. Und der Rechnungskauf gibt halt die komplette Souveränität auch zum Kunden. Und das ist das Spannende daran. Und deswegen arbeiten wir auch so gerne mit den Kunden mit dem Rechnungskauf zusammen. Und ich glaube aber, in den kommenden Jahren wird das sicherlich mit der steigenden Nutzungsbasis von Vero auch ein Thema sein, mit dem wir uns so intensiver beschäftigen. Und auch bei einer Giro-API, wann immer eine kritische Masse erreicht ist, beschäftigen wir uns damit und wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem gesamten Markt. Wir beobachten auch immer Entwicklungen wie in der Schweiz mit einer Twint und dergleichen mit großer Spannung. Und wir haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen wie Mirko oder auch Stefan Hölscher, die ja in der Branche sehr, sehr aktiv sind, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Aber wir haben heute noch keinen konkreten Plan, wann wir tatsächlich Vero einführen. Also um die Frage zu beantworten, den haben wir heute nicht.
Voll fair. Also insbesondere, weil wenn Kunden in Dead Ends reinlaufen, fällt das ja auch nie auf die Zahlungsform zurück, sondern das ist halt ein negatives Erlebnis, was Kunden in eurer Schnittstelle haben.
Was
ich
genau
das auch so war. Also ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich war am Anfang sehr, sehr kritisch, auch was Vero angeht insbesondere, weil mir aus Kundensicht dieser Zusatz fehlte. Was macht Vero gerade besser als andere Zahlungsanbieter? Und das Argument, was gerade sehr, sehr häufig genannt wird, ist europäische Souveränität, mit dem ich eigentlich total mitgehe. Und ich bin voll eine absolute Fan. Also jetzt mal eine kurze Side-Story. Ich versuche auch gerade, das in anderen Bereichen zu übertragen. Weg von WhatsApp auf Signal beispielsweise den Telekommunikationsanbietern. Ich glaube aber, dass das nur sehr, sehr kleiner Teil von Leuten ist, die das wirklich überzeugt, dieses Zahlungssystem zu wechseln. Lustigerweise hat letztens die Freundin von meinem Mitwohner beim Abendessen hier erzählt, dass es ein europäisches Zahlsystem gibt. Die kommt aus einem ganz anderen Bereich und die kannte Vero. Das war für mich nochmal so ein Punkt, okay, es scheint doch Leute zu geben, die das überzeugt. Am Ende ist es aber, muss es einen Vorteil haben für die Händler, die es einsetzen, Bankenabdeckung etc. und für den Kunden. Es muss schneller, sicherer, einfacher sein, kostengünstiger, irgendwas, was mich nochmal dazu anreizt, wegzuwechseln, neben dem Stichwort der europäischen Souveränität.
Man muss aber den Kollegen von Vero trotzdem eins lassen. Also sie haben ja trotzdem eine ganze Menge geschafft. Und man
auf
darf
jeden Fall.
Auf einer europäischen Basis. Und wenn ich nach Frankreich schaue oder nach Benelux, dann sehen wir dort ja schon wirklich eine sehr hohe Akzeptanz des Ganzen. Und in Deutschland stehen wir ja ehrlicherweise gerade in dem kommerziellen, im Händlerteil auch noch am Anfang der Geschichte. Also die Peer-to-Peer-Sachen klappen ganz gut. Da muss ich jetzt selbst als Nutzer ehrlicherweise auch sagen, wir haben Instant Payment, wir haben andere Sachen. Also ich habe es ein paar Mal benutzt, aber das ist jetzt zum Beispiel auch für mich ehrlicherweise nicht im Vordergrund. Aber das wird mit der zunehmenden Händlerakzeptanz und der Kundenbasis, und da ist einfach eine wechselwirkende Beziehung immer spannender und damit potenziell auch für uns spannend.
Absolut. Ich als Nutzer, ich hasse es ja zum Beispiel immer meine Adresse und so alles immer neu einzugeben. Deswegen war ich ein großer Fan, als PayPal den Schnellcheckout eingeführt hat.
Definitiv.
Ich bin dabei, ich bin gespannt, was da so passiert und wie sie sich durchsetzen. Ich finde es positiv, wenn mal mehr Banken machen mit. Also von daher, die Durchdringung kommt ja und wird kommen. Also von daher
uns ja allen am Ende. Am Ende macht er uns besser. Und das ist hier auch so.
Aber wenn wir doch gerade vielleicht in diesem regulatorischen Thema sind und die Brille mal mit weiterhin aufsetzen, ne? So, ja. Wenn wir unsere 3x3 gleich durchgehen, dann sind wir auch im regulatorischen Bereich. Es gibt ja im Payment ja auch noch Erweiterungen rund um PSD2, jetzt auf die PSD3, Richtung FIDA, Richtung andere Themen, wobei FIDA jetzt nicht gerade das Payment-Thema angeht. Wie blickst du denn gerade eigentlich so auf diese gesamte Entwicklung von der Regulatorik im Payment-Bereich?
Also ich glaube, Regulatorik ist immer Chance und Risiko zugleich. Und das, was ich momentan natürlich besonders beobachte, ist eine AML-Verordnung, die neue Geldwäscheverordnung, die im Sommer nächsten Jahres live wird, weil die uns natürlich als Händler auch immer vor Herausforderungen stellt. Mit zusätzlicher Komplexität entstehen Mehraufwände und man muss immer eine Relation sehen zwischen Erkenntnisgewinn und Mehraufwand. Und da ist mein persönliches Gefühl, und das ist auch das, wenn ich mich mit anderen Instituten austausche, wo wir nicht immer in Europa ganz glücklich unterwegs sind. Also ja, es macht Sinn und ich glaube, wir haben alle ein Bestreben, Geldwäsche zu verhindern und wir haben alle ein Bestreben daran, auch die negativen Themen auszusortieren. Auch das hilft uns hier als Händler. Am Ende, wir haben auch ein sehr gutes Fraud-Management mit unserem Partner RiskIdent. Also es sind ja alles Themen, an denen wir auch eine intrinsische Motivation haben, die Themen zu machen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite überregulieren wir manche Themen leider auch und haben dann trotzdem keinen Erkenntnisgewinn. Und das ist das, was ich bei dem einen oder anderen im aktuellen Umfeld auch bewege. Auf der anderen Seite, es hilft uns ehrlicherweise auch Regulatorik, gerade wenn ich an Themen wie Passporting und dergleichen denke. Wir kommen zunehmend auf den europäischen Rahmen. Auch das ist natürlich super spannend. Vorher hattest du im Zweifelsfall 20 verschiedene nationale Gesetzgebungen. Auch das ist die Chance, die ich damit verbunden sehe, dass tatsächlich Vereinheitlichungen stattfinden und damit auch für alle gleiche Wettbewerbsbedingungen sind, aber auch die Möglichkeit, sich in anderen Ländern viel besser noch zu etablieren, bietet eine ganz große Chance. Und das, was ich persönlich versuche, ist tatsächlich, und das versuchen wir auch als Auto Payments, da immer im engen Austausch mit den anderen Instituten zu sein. Das ist gerade als ZAG-Institut sind wir ja immer noch in der Besonderheit. Wir sind natürlich Institut, aber in der Institutswelt relativ klein. Also wenn wir uns mit Banken vergleichen würden, mit der Deutschen Bank, mit der Commerzbank, dann sind wir natürlich von den ganzen Größenordnungen weit, weit entfernt. Und trotzdem befinden wir uns im regulierten Geschäft. Das heißt, wir arbeiten eng zusammen mit den Unternehmen wie Nexi natürlich, mit den Adyens dieser Welt, auch Zalando Payments, also Unternehmen, die ähnliche Herausforderungen haben wie wir. Und darum sind wir auch verstärkt bei den Branchenverbänden aktiv, wo wir einfach gemeinsam schauen, uns aktiver einzubringen. Und das ist jetzt insbesondere bei uns natürlich der BVZI, aber auch andere Verbände, in denen wir uns aktiv engagieren.
Ja, da können wir gratulieren, ne? Ich habe dich heute Morgen schon auf LinkedIn gesehen, wie du in die Kamera lächelst, weil du ins Präsidium gewählt wurdest.
Genau,
es war eine hat dich gereizt, diese Rolle auch anzunehmen, beziehungsweise dich auch ins Präsidium wählen zu lassen?
Das, was ich gerade schon gesagt habe, also ich glaube, der Austausch von Betroffenen ist unheimlich wichtig. Wir haben alle mit der steigenden Komplexität in der Regulatorik zu leben und wir stehen ja alle vor ähnlichen Herausforderungen. Natürlich ist es so, die Adaption muss jedes Institut für sich selbst machen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Aber den Dialog auch mit der Politik zu führen, auch mal die Schmerzpunkte und zwar nicht nur aus einer isolierten Payments-Sicht heraus. Die Auto-Payments alleine hat natürlich ein Gewicht am Markt, aber die gemeinsamen Stimmen von der Otto Payments, von der PayOne, von der Nexi, von der Unser, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Gewicht. Und es ist immer gut, daran zu partizipieren. Und wir haben jetzt viele Jahre auch von Aktivitäten des BVZIs passiv und auch durch aktive Mitarbeit partizipieren können. Und jetzt war es für mich auch persönlich an dem Moment gekommen zu sagen, dann kann ich doch eine aktivere Rolle übernehmen. Also dann kann ich nicht nur konsumieren, sondern auch dabei unterstützen, den Verband nach vorne zu bringen. Und das hat mich tatsächlich dazu bewogen, sich jetzt ehrenamtlich ins Präsidium wählen zu lassen. Genau.
Glückwunsch.
Vielen Dank. Also ich freue mich erstmal auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, uns wird es gelingen, eine noch stärkere Stimme auch für die Zahlungsinstitute am deutschen Markt zu machen und die E-Geld-Institute. Und das ist letztendlich unser Bestreben.
Dann bin ich ja mal gespannt, was wir da in Zukunft so alles hören haben von dir. Oder von euch natürlich.
Ein Thema, was mir in diesem Kontext, ich weiß nicht, ob das schon so publik auch diskutiert wird, wenn wir über Regulatorik und Aufsicht auch sprechen, ist das Thema Agentic Commerce. Wie blickst du da drauf? Welche Herausforderungen siehst du da in diesem Kontext und welche Chancen vielleicht auch?
Ja, Agentic Commerce ist ein gigantisch großes Thema. Und jetzt habt ihr just den falschen Ansprechpartner mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ihr wirklich eine coole Diskussion führen wollt, dann müsst ihr die mit Mirko führen, also mit Mirko Kraul, meinem Geschäftsführungskollegen, oder mit einem Stefan Hölscher. Es ist super, super spannend und unheimlich dynamisch. So, und jetzt bin ich dann einfach doch der Marktfolgegeschäftsführer und nicht der vorne am Markt die geilen Ideen hat. Trotzdem habe ich einen Blick dazu. Ich glaube, das ganze Thema Agentic hat einen distributiven Charakter in den Markt hinein. Also es hat das Potenzial, wirklich grundlegende Verwerfungen zu machen. Und wir haben aber eine sehr gute Kundenbasis. Also wir beschäftigen uns heute damit. Wir haben sehr loyale, sehr zufriedene Kunden. Und wir werden natürlich auch schauen, inwieweit wir unser Ökosystem Agentic Commerce ready machen. Und da haben wir konkrete Ideen. Und tatsächlich in dem ein oder anderen Podcast redet Mirko auch schon darüber. Da verweise ich gerne auch auf eure Kollegen von Payment and Banking. Da kann man sich das anhören. Aber ich kann für meinen Teil nur sagen, dass wir da eine sehr enge Abstimmung bei uns auch in der Geschäftsführung haben, auch mit Otto und der Otto Group, und da in eine Richtung gerade gehen.
Cool. Jetzt hatten wir so einen Blick, erstmal den Blick so ein bisschen nach außen und vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft, aber lass uns doch vielleicht gerne nochmal kurz auch mal wieder so, ich sag jetzt mal, zurückkommen und vielleicht Otto Payments uns nochmal vielleicht ein bisschen genauer angucken. Warum? Weil mir gerade nochmal die Idee kam, ganz am Anfang hattest du auch sowas wie Partner gesagt. Also wir drei, ich rede jetzt mal für euch anderen beiden auch, sind ja immer stark darauf, so nach dem Motto, ich muss nicht immer alles selber richtig gut können, sondern es gibt ja auch Partner, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Jetzt seid ihr natürlich schon extrem strategisch positioniert in der gesamten Otto Group, so würde ich es jetzt für mich bezeichnen. Und müsst ja einige Dinge auch tun, die auch über einen ZAD oder einen Zahlungsauslösedienst ja entsprechend auch läuft. Wo partnert ihr? Wo gibt es Themen, wo ihr sagt, ja, das machen wir auch gern, aber eigentlich im besten Fall mit einem Partner zusammen? Zu uns da ein bisschen Einblick geben.
Ganz viele Stellen. Ich glaube, den Grundbelief, den wir haben, ist da, wo wir Mehrwertigkeiten für den Kunden erzeugen. Da ist unser Anspruch, Sachen selbst zu entwickeln. Und dann gibt es ja links und rechts ganz viele Themen, wo man das tatsächlich auch gar nicht kann und wo man spezielle Expertisen macht. Und da arbeiten wir gerne mit Grown-Ups zusammen, also tatsächlich Startups, die schon eine gewisse Roadmap hinter sich haben und die Erfahrung gesammelt haben, aber die trotzdem nah an unserer DNA sind, eben im schnelllebig sind, die auch nochmal flexibel sind in den Gedanken. Und da arbeiten wir beispielsweise mit Simpex zusammen. Das ist ein Unternehmen aus München, mit denen wir jetzt gerade auch die Internationalisierung gemeinsam machen. Das heißt Internationalisierung in dem Zusammenhang, was ich vorher schon kurz erwähnte. Wir haben momentan ja 6.000 Partner bei uns auf der Otto-Plattform, die wir auch in der Otto Payments onboarden. Das internationalisieren wir jetzt. Das heißt, wir starten jetzt in den Niederlanden im nächsten Monat und dann in weiteren europäischen Ländern. Und dafür braucht es eine Plattform, wo wir den ganzen KYC-Prozess machen, das Partner-Onboarding und all das. Und das haben wir bisher mit einem anderen Partner gemacht. Und ich sehe das an meiner täglichen Arbeit, gerade die Hochrisikoprüfung. Das ist halt schon cool, wenn du es in einer Software machen kannst, wenn du nicht mehr diese Systembrüche hast. Und das ist ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, aber auch alles so rund ums Geldwäsche-Screening zum Beispiel, auch ein Münchner Startup, mit dem wir da zusammenarbeiten, Hawk AI. Und du merkst halt, wenn du im Dialog auch mit denen bist, wie hoch das Verständnis ist und wie hoch diese Dynamik ist. Also du hast nicht die Situation, dass du dich wie bei einem Großunternehmen halt hinten anstellst. Wenn du ein Kernbankensystementwickler bei einem ganz großen Anbieter bist, hast du häufig die Situation, da sind wir ja auch nur einer von ganz, ganz vielen. Und da ist tatsächlich die Entwicklungsroadmap häufig über viele Jahre schon festgeschrieben. Und du merkst halt gerade bei den jungen Unternehmen, wie sehr die noch kundenorientiert unterwegs sind. Und dann tatsächlich, wie du auch gemeinsam in Entwicklung gehen kannst. Und wir machen dann die Projekte gemeinsam und das macht uns am Ende auch alle besser. Und das sind Kooperationen, wo wir schon einige haben. Ich habe jetzt schon ein paar genannt, wo wir aber sicher in den nächsten Jahren auch weitere Kooperationen eingehen, weil wir einfach feststellen, dass die Leistungen uns auch schneller und besser machen und wir nicht jedes Mal das Rad neu erfinden müssen.
Das hast du schon sprachlos gemacht.
Das ist ja wahrscheinlich mal, was wir da. Das Eis ist abgebracht. Ich weiß es nicht. Eins von beiden.
was wir noch dazu zu sagen sollen. Ich finde das ja dahingehend halt super spannend. Mich würde an eine Sache interessieren, ja. Wie tief sind die integriert? Nicht damit im Sinne von, dass du Abhängigkeit machst, sondern wie sucht man sich jemanden aus? Das muss ja in euren Prozess in irgendeiner Form passen. Ja. Also auch jetzt, als wenn ich ein neuer Markt mit Teilnehmer bei euch werde, ich als Unternehmen habe ja auch dann eine gewisse Erfahrung oder eine Journey, die ich halt durchlaufe.
Ja.
Ist die so, ich nenne es jetzt mal unterteilt im Sinne von, hört sich jetzt blöd an, ist das hier Passierschein XY, geh bitte erstmal zu dem Partner und sag, wer du bist. Dann kommst du wieder, dann gehst du bitte damit zu dahin, die machen das und dann gehst du bitte mit dem gesamten Ordner zu Otto Payments. Das war jetzt ein bisschen so spitz gemeint.
Wir haben schon eine sehr vernetzte Systemwelt. Also, und der Vorteil ist natürlich, wir betreiben vieles auch in einer hochmodernen Umgebung, die uns auch eine gewisse Flexibilität gibt und tatsächlich ein Teil der Wertschöpfung passiert ja auch selbst. Also wir haben große Teile der Entwicklung läuft bei uns in-house. Wir haben natürlich Themen wie einen Subledger, den kaufen wir am Markt ein. Also unser Nebenbuch haben wir beispielsweise am Markt eingekauft. Und da gibt es schon Systemschnittstellen, die übergreifend agieren. Aber sie sind eben vernetzt. Also wir haben keine klassischen Systembrüche. Und ein Teil der Themen ist tatsächlich auch mehr oder weniger disjunkt. Also wir haben zwischen bestimmten Subsystemen keine unmittelbaren Verknüpfungen. Warum? Weil teilweise das ja auch nur ganz spezifische Themen sind, die im Rahmen des Lifecycles eben nur bestimmt ankommen. Da kommen natürlich dann Kundendaten aus einer zentralen Datenbank. Das ist klar, die werden nicht dezentral gehalten, aber tatsächlich die Veredelung erfolgt dann an der zentralen Stelle. Und wir arbeiten übrigens dann auch noch mit weiteren Partnern zusammen. Das ist ja ganz spannend, finde ich immer. Also wir haben dann nicht nur diese erste Partnerebene, sondern im Geldwäsche-Screening arbeiten wir dann wiederum mit weiteren Partnern zusammen, die auch ihre Kompetenz einbringen. Wenn es dann zum Beispiel darum geht, ist ein Julian auf einer Sanktionsliste irgendwo, ja? Und da hast du ja teilweise dann auch nationale Unterschiede. Absolut, aber es ist ja ein tägliches Thema und du hast ja ein Matching. Also ich sag mal, jetzt haben wir vielleicht relativ eindeutige Namen in Teilen, aber du kannst ja auch einen Namen haben, der deutlich häufiger auf der Welt vorkommt, wo solche Treffer dann entsprechend feingranularer gemacht werden. Und da ist dann auch, finde ich, immer der spannende Übergang zwischen, ich habe eine systemseitige Unterstützung und mache Sachen. Und dann kommt aber wieder unser internes Know-how ins Spiel. Wir haben dann Operations-Kollegen, die nichts anders machen, und Geldwäsche-Experten, die sich dann mit dem Fall beschäftigen und dann wirklich nochmal mit ihrem Wissen entscheiden, ist das der Julian-Prüfer oder ist er das nicht? Und dafür brauchen natürlich die ganzen Screen-Dokumente, schauen sich Nachrichten an und treffen auf der Basis dann ihre Entscheidung. Und das finde ich halt auch in meiner Rolle so cool, weil du so eine extrem breite Spreizung hast. Ja, du hast mit Finanzthemen, mit Risikothemen zu tun. Du hast mit den ganzen Themen rund ums Kundencenter zu tun, aber auch mit den ganzen Fraud-Analysen und allem. Und du siehst, um auch auf das Thema von Marvin nochmal zu kommen, natürlich hilft uns künstliche Intelligenz da. Aber am Ende hast du immer noch den Punkt an vielen Stellen, dass der wirkliche Mehrwert durch den Menschen entsteht. Und wir versuchen natürlich, die Prozesse weiter zu automatisieren und zu optimieren und auch mit künstlicher Intelligenz anzureichern. Aber da, wo es um kritische Entscheidungen geht, macht das bei uns heute noch der Kollege, die Kollegin.
Mich würde nochmal interessieren, du hast ja so ein bisschen was zum technischen Weg des Partnerings gesagt. Ihr habt ja auch eine eigene Venture-Client-Unit. Also insbesondere für Startups. Gibt es das Pendant auch, sage ich jetzt mal, für Corporates im Partnering? Und wie sind so die Wege? Also was muss passieren, dass man da in einen Funnel...
Sprichst du jetzt auf Doc6 an, wahrscheinlich.
Ja, richtig, ja.
Ja, genau. Also du musst dir das so vorstellen. Am Ende sind wir eine Unternehmensgruppe, die Otto Group. Und in dieser Otto Group gibt es verschiedene Bestandteile der Wertschöpfung, die wir machen. Wir haben natürlich grundsätzlich mit allen Unternehmen der Otto Group eine sehr partnerschaftliche und gute Zusammenarbeit. Wir fokussieren uns aber in der Payments jetzt weniger auf Venture Capital, als vielmehr dann, wenn solche Themen aufkommen, werden die zentral in der Group durch Doc6 und die Kolleginnen und Kollegen dort verankert. Das heißt, die screenen den Markt, die beschäftigen sich mit Investitionsmöglichkeiten, die sind da viel, viel weiter. Wir aus unserer Perspektive haben natürlich ein enges Zusammenspiel, weil wir mit den Kollegen auch immer wieder schauen, sind da Partner dabei, die wir auch einsetzen können. Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Aber wir haben jetzt selbst keinen eigenen Venture-Arm, der sich dezidiert damit beschäftigt, sondern wenn, schauen wir uns die Partner an. Und natürlich, wenn da ein Partner dabei ist, der, in den wir auch als Otto Group investiert haben, umso besser. Es ist aber kein Kriterium für eine Partnerschaft.
Okay, ja, verstehe. Cool.
So, habe ich euch jetzt schon sprachlos gemacht oder zum Einschlafen gebracht?
Nein.
Ich habe gerade ein bisschen auf die Uhr geguckt. Einer von uns muss ja mal den Timekeeper machen, weil wir verlieren. Ich meine, wir haben ja eine gewisse Historie und man verliert sich durchaus auch manchmal. Deswegen würde ich jetzt, und ich überrasche dich ja auch immer gerne, dass ich gerne ein
Spiel mit unserem Gast oder mit
mir? Mit euch beiden. Ich kann das Spiel kann ich mit euch beiden machen. Ich starte mit dem Satz und du musst ihn beenden.
Okay, gut.
Machen wir. Die Überraschung.
Man muss sich aber jetzt konzentrieren, nicht, dass ich vom Thema abkomme.
Ja. Otto Payment steht in 5 Worten für
Vertrauen, Innovation, geile Mannschaft, Sicherheit. Geile Mannschaft sind 2 Worte, deswegen habe ich.
Ich würde sagen, entweder muss ich mitzählen. An der Stelle kann man übrigens auch sagen, ich habe Stellen ausgeschrieben, die sind immer in dem Newsletter und so, euch jetzt gesehen.
Genau,
also,
aktuell habe ich 3 Stellen ausgeschrieben, ja.
Wer euch joinen möchte.
Überwiegend in meinem Verantwortungsbereich. Also wir suchen gerade insbesondere im Finance-Bereich gute Unterstützung und Kollegen. In der Entwicklung sind wir natürlich auch immer an Leuten interessiert, die uns unterstützen. Also schaut da gerne mal rein. Und ansonsten könnt ihr auch immer Kontakt direkt zu mir aufnehmen.
Cool. Nächster Satz. Payment ist für mich
Leidenschaft und Leben. So, ich habe quasi meine in verschiedensten Iterationen eigentlich meine gesamte Laufbahn, eine berufliche Laufbahn in irgendeiner Form im Payment-Bereich beschäftigt. Und ich habe es ja auch 2 noch versucht, mich selbstständig in dem Umfeld zu machen. Hat 2 nicht geklappt, aber das ist noch ein anderes Thema. Und deswegen immer ein Thema. Ich glaube, wenn man Beruf macht und da erfolgreich sein möchte, muss man eine Leidenschaft für haben. Deswegen würde ich sagen Leidenschaft. Und weil es meine gesamtliche berufliche Laufbahn mitgeprägt hat, ist es auch immer für mich Teil meines Lebens und Teil meiner DNA.
Cool. Du streichst ja nochmal, wer Lust hat, sich zu bewerben, der weiß, wo er landet.
Kann man auch aus persönlicher Historie, Julian, nur empfehlen, mit, und ich sage bewusst nicht, unter Leon zu arbeiten, so viel Lob. Und das hat nichts mit Werbung zu tun, sondern das ist, ich glaube, die Leute wissen auch, dass sie hier in dem Podcast sowohl offen kritisch als auch offen lobend agieren. Das kann ich nur wärmstens empfehlen. Das vermisse ich ehrlicherweise auch ein bisschen.
Also danke, Marvin, für die ganz lieben Worte. Und ich vermisse tatsächlich die Zusammenarbeit mit euch auch. Und ich finde es schön, dass du es gesagt hast, mit mir zu arbeiten und nicht unter mir, weil ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Wir arbeiten auf Augenhöhe und wir arbeiten im Team und gemeinsam. Und nur gemeinsam schaffen wir den geilen Scheiß. Und da haben wir einfach alle eine unterschiedliche Rolle. Und meine Rolle war halt ist schon viele Jahre Geschäftsführer zu sein. Aber jetzt übergebe ich mal wieder an Julian, damit ich hier nicht ausbüchse.
Du hast gerade den nächsten Satz schon genommen. Kultur bedeutet für mich, oder die Wahrheit eben bezogen auf, wie ihr bei Otto Payment arbeitet. Das hast du jetzt gerade schon genommen. Deswegen nehme ich den nächsten Satz. Europäische Souveränität bedeutet konkret?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Bedeutet konkret, tatsächlich in der Lage zu sein, unabhängig zu agieren und die gesamte Wertschöpfung, und das ist nicht nur das Produkt, sondern es ist am Ende auch, wie dieses Produkt betrieben wird, innerhalb Europas sicherstellen zu können. Und ich glaube, das ist ein spannendes und hohes Ziel. Aber spätestens, wenn ich an Switches und dergleichen denke, also wirklich in den Betriebsumgebungen und allem, spätestens dann sind wir noch sehr, sehr weit von europäischer Souveränität entfernt. Und das muss unser gemeinsames Bestreben sein, da noch besser zu werden. Und das endet nicht in den Produkten, sondern auch in den Betriebsmodellen und in den entsprechenden Servern, die dort auch zur Verfügung gestellt werden.
Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Das hat mich in den letzten Monaten am meisten überrascht.
Das ist eine gute Frage. Beruflich oder privat?
Wir sind ja auch für alles.
Am meisten überrascht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich jetzt erstmal kurz einen Moment überlegen muss, was wirklich so das für mich am überraschendsten war.
Also mich hat überrascht, dass so viele Leute bei Otto arbeiten, als es bei euch auf dem Campus war.
Mich hat überrascht, vielleicht mache ich doch einen Zusammenhang zu Otto Payments. Ich hatte bevor ich bei der Otto Payments angefangen habe, gedacht, dass ich ein Bild davon habe, wie die Otto Group ist, wie Otto ist und wie Otto Payments ist. Und ich bin positivst überrascht, dass es nicht nur die Außenwirkung des Unternehmens ist, sondern dass es wirklich auch so gelebt wird. Und das ist der Unterschied. Also ich habe durfte schon in verschiedenen Unternehmensgruppen arbeiten. Und für mich war das einer der Beweggründe, zu Otto zu gehen, diese andere Kultur auch wirklich mal zu erleben und nicht immer nur auf Papier oder auf Wänden geschrieben zu sehen, was ich immer wieder mal in meiner beruflichen Laufbahn auch erlebt habe, wo ich mich trotzdem sehr wohl gefühlt habe und sehr dankbar dafür bin, dass ich das erlebt habe und würde es auch jederzeit wieder machen. Und das ist was, die Außenwirkung und die Innenwirkung sind bei Otto Payments sehr nah beieinander. Und das ist das, was mich positiv überrascht hat. Da hätte ich tatsächlich noch mehr Fragezeichen gehabt.
Sehr cool.
Ja. Wenn ich auf die Zeit gucke, müssen wir jetzt genau in den Abbinder reingehen. Gibt es irgendwas, was du heute nochmal mehr hättest diskutieren wollen, beziehungsweise noch mit auf den Weg geben möchtest?
Nee, also ich fand es erstmal vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, dass wir gemeinsam sprechen konnten. Wir konnten natürlich jetzt nicht so über meine Finanzleidenschaft, also alles, was man noch so im CFO-Office machen, da konnten wir nicht so drüber sprechen. Das ist aber jetzt auch nicht ungewöhnlich. Ich freue mich sehr, euch bald hoffentlich wiederzusehen. Ich denke spätestens auf der PAX in Berlin.
Machen wir mal Werbung für, genau.
Ja. Dann können wir da nochmal fachlich, inhaltlich viel tiefer einsteigen, weil das geht ja einfach in der Kürze der Zeit nicht. Aber mindestens für mich hat es sich kurzweilig angefühlt und ich freue mich auf den weiteren Dialog mit euch.
Sehr schön. Marvin, willst du noch was sagen?
Soll ich das Abwandern machen? Wenn du das Intro hast, ich neige ja auch dazu, ganz wenig immer zu reden, deswegen halte ich es kurz. Ich habe mich sehr gefreut, dich hier wieder zu sehen, mit dir zu diskutieren, zu sprechen. Ich bin auf jeden Fall ein Fan, nicht nur wegen dir, sondern auch, weil du mir die Tür nochmal Richtung Otto geöffnet hast. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr selber Nutzerin oder Nutzer seid, wenn ihr Händler seid, wenn ihr Partner seid, gebt uns mal ein Feedback zur Folge. Wenn ihr Fragen habt, sprecht den Leon direkt an auf LinkedIn oder am, jetzt muss ich lügen, 10.11. März auf der PAX in Berlin. Da sind wir auch zu Gast und freuen uns sehr auf euch. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis dann. Ciao.
Danke, ciao.